Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Stromberg, guten Abend. Carlos Alcaraz ist momentan der Name, bei dem die Tenniswelt aufhorcht. Der Spanier, erst 19 Jahre alt, ist der Senkrechtstarter im Welttennis, aktuell die Nummer 6 der Weltrangliste. Am Abend traf Alexander Zverev bei den French Open im Viertelfinale auf dieses Ausnahmetalent und gewann in 4 Sätzen mit 6:4, 6:4 und 4:6 und dann im Tiebreak 7:6. Zverev sagte danach erleichtert:
Ich bin im Halbfinale von einem Grand Slam und das ist das, was wichtig ist. Klar bin ich froh, dass ich gegen Alcaraz auch gewonnen habe. Er ist einer der besten Spieler, die die Tour jetzt gerade momentan hat. Am Ende des Tages weiß ich aber, dass ich auch am Freitag noch schwere Matches vor mir habe mit Novak und Rafa, egal gegen wen es kommt.
Ob der Gegner am Freitag im Halbfinale Rafael Nadal oder Novak Djokovic heißt, das wird jetzt gerade ermittelt, Guido Ringel in Paris. Wie ist denn der aktuelle Spielstand?
Tja, der bessere Mann war zu Beginn des Matches Rafael Nadal. Er hat den ersten Satz gewonnen und der bessere Mann jetzt ist Novak Djokovic. Der ist unwiderstehlich, der ist energisch, der ist wieder da und hat nach einem 0:3 im zweiten Satz jetzt das 3:3 geschafft. Vor allem der Aufschlag bei Rafael Nadal ist weg. Der muss zu oft über den zweiten gehen und das gibt die Möglichkeit, Djokovic anzugreifen. Und das kann er natürlich wie kein Zweiter, praktisch fehlerlos jetzt das Spiel des Serben, während Nadal ein bisschen schwächelt. Also das Ganze ist jetzt schon fast 2 Stunden alt hier in der Nacht von Paris. Erst ein Satz ist entschieden zugunsten von Rafael Nadal. Im zweiten steht es 2:2. Das kann und das wird wahrscheinlich eine sehr lange Pariser Nacht.
Noch ein kurzer Satz zu dem Spiel davor. Zwischen Alexander Zverev und diesem Ausnahmetalent Carlos Alcaraz.
Zverev ist, ich will nicht sagen, über sich hinausgewachsen, aber hat das fertiggebracht, was er selbst von sich erwartet hat, nämlich sich zu steigern im Vergleich zu den Matches und den Auftritten davor. Er hatte heute einen sehr viel besseren Rhythmus gefunden, ist ruhig und gelassen geblieben, auch in kritischen Situationen. Natürlich sind ihm auch Fehler unterlaufen. Gegen Alcaraz kann man nicht alles zurückbringen, aber insgesamt, wie er das gemeistert hat und wie er die auch harten Schläge von Alcaraz pariert hat und dann in den entscheidenden Phasen den Kopf kühl behalten hat und auch was gewagt hat. Das war beeindrucksvoll und der Lohn ist das Halbfinale hier in Paris, wie schon im letzten Jahr für ihn.
Live aus Paris war das. Guido Ringel, ganz herzlichen Dank. Es sind noch 5 Wochen bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Heute hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den erweiterten Kader mit 28 Spielerinnen bekannt gegeben, den sie dann nach dem zweiten Lehrgang Mitte Juni noch auf den endgültigen 23er-Kader reduzieren muss. Martina Knief.
Mit einer guten Mischung aus viel Erfahrung und jungen Fußballerinnen, die ihr erstes großes Turnier spielen, startet die DFB-Auswahl in die EM-Vorbereitung. Jeweils 8 Spielerinnen vom Doublesieger VfL Wolfsburg und von Bayern München bilden das Gerüst des Teams. Spielführerin Alexandra Popp wird als einzige Wolfsburgerin am sogenannten Pre-Camp ab Pfingstmontag in der neuen DFB-Akademie teilnehmen. Die anderen Wolfsburgerinnen bekommen nach dem Pokalfinale noch Urlaub. Der komplette Kader startet dann am 12. Juni in Herzogenaurach in die Vorbereitung. Das Testländerspiel in Erfurt gegen die Schweiz ist der einzige echte Härtetest für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Am 8. Juli startet die EM für den 8-maligen Europameister gegen Dänemark. Nach zuletzt 2 Viertelfinalniederlagen ist das Halbfinale das Ziel für die DFB-Auswahl. Die großen Favoriten auf den Titel sind Gastgeber England und Spanien.
Die Männernationalmannschaft bestreitet am Samstag ihr erstes Spiel in der neuen Nations League-Spielzeit. Der Gegner Italien. Julia Büchler zu den Vorbereitungen im Trainingslager in Herzogenaurach.
Nationalspieler Leon Goretzka schwärmt richtig vom ersten Training. Er findet, die Mannschaft sei auf einem guten Weg mit Power, Fußball und Spaß. Die Mischung stimmt, alle 25 Spieler sind topfit und top motiviert. Bis auf Marco Reus. Er ist vorsichtshalber zu Hause in Dortmund geblieben. Grund dafür, er hat einen leichten Infekt, wie auch seine ganze Familie. Ob es sich um eine Corona-Infektion handelt, blieb offen. 4 Tage hat Bundestrainer Hansi Flick nun Zeit, um sein Team auf das Spiel in Bologna gegen Italien vorzubereiten. Motivieren muss er seine Spieler dafür nicht groß. Sie wollen dieses Prestigeduell unbedingt gewinnen, genauso wie die weiteren Nations League-Spiele gegen England und Ungarn.
Morgen Abend wird in Glasgow das europäische Playoff-Halbfinalspiel für die WM in diesem Winter in Katar zwischen Schottland und der Ukraine nachgeholt, das wegen des russischen Angriffskriegs im März verschoben wurde. Der Sieger tritt dann gegen Wales um den letzten europäischen Platz an. Da viele den Ukrainern die Daumen drücken, wird es für die Schotten kein leichtes Spiel werden. Egal, wie es am Ende ausgeht, schon jetzt ist auf jeden Fall klar, es wird eine hochemotionale Auseinandersetzung. Christina Heuer.
Die Schotten haben es nicht leicht, gegen die klar verteilten Sympathien anzuspielen. Aber wenn es losgeht morgen Abend im Glasgower Hampden Park, will die heimische Nationalmannschaft sich ganz aufs Spiel konzentrieren. Schottlands Mittelfeldspieler Callum McGregor.
That's fine, you know, everybody has obviously got their opinion. That doesn't bother us at all as a group.
Das ist schon in Ordnung. Natürlich hat jeder eine Meinung, aber das macht uns gar nichts aus. Als Profis haben wir einen Job zu erledigen, genau wie die Ukrainer. Sie werden genau wie wir den Lärm ausblenden und sich auf ihr Spiel konzentrieren.
And just fully focused on their game plan as well.
Ob das wirklich so ist? Seit Anfang Mai trainiert die ukrainische Elf in Slowenien. Die meisten der Spieler sind mit einer Sondererlaubnis aus der Ukraine dorthin gereist. Nur wenige sind außerhalb ihrer Heimat verpflichtet. Zu ihnen gehört Oleksandra Zinchenko von Manchester City. Das Match gegen Schottland spielen er und sein Team vor allem für ihre Landsleute zu Hause. Daran lässt er keinen Zweifel.
I can promise all the Ukrainian people that every one of us is gonna give everything.
Ich schwöre allen Ukrainern, dass jeder Einzelne von uns alles tun wird, um das Spiel zu gewinnen, damit sie stolz auf uns sein können. Wenigstens für ein paar Sekunden möchten wir ein Lächeln auf ihre Gesichter zaubern.
Just maybe for a few seconds, you know, we would like to give them this smile.
Dieses Selbstverständnis und jubelnde Ukrainer im Glasgower Stadion dürften die ukrainische Elf stärken. Sportlich ist sie derzeit eher im Nachteil. Wegen des Kriegs sind viele Spieler monatelang nicht gegen fremde Mannschaften angetreten. Die Schotten auf der anderen Seite haben etwas zu beweisen. Seit 1998 haben sie sich nicht mehr für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Wer morgen in Glasgow gewinnt, trifft am Sonntag in Cardiff auf Wales. Oleksandr Zinchenko hofft, dass dann wieder die ukrainische Nationalhymne gespielt wird, so wie morgen Abend in Hampden.
I think everyone is gonna cry.
Ich vermute, jeder wird weinen und sehr stolz sein, ein Ukrainer zu sein. Sogar jetzt, wo ich nur daran denke, zittere ich innerlich.
I'm shaking inside.
Ein Beitrag von unserer Korrespondentin Christine Heuer. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA in den letzten beiden Jahren deutlich beeinträchtigt. Es konnte viel weniger getestet werden. Aber gerade ändert sich das wieder, wie die NADA auf ihrer Jahrespressekonferenz mitteilte. Bei der war Peter Wosny dabei.
Die nationale Anti-Doping-Agentur konnte in ihrer Jahrespressekonferenz wieder einen klaren Anstieg der Kontrollen vermelden, so die NADA-Vorsitzende Andrea Gotzmann.
Was die Anzahl der Kontrollen angeht, sind wir eigentlich sehr zufrieden, dass wir das Vor-Pandemie-Niveau wieder erreicht haben. Und man muss natürlich dazu sehen, dass jede Probe, jede Kontrolle dann auch nochmal einen enormen Aufwand erforderte, was die Hygienemaßnahmen anbetrifft.
Fast 13.000 Kontrollen konnte die Bonner Agentur im vergangenen Jahr durchführen. Auffälligkeiten gab es wenige, nur 14 Sanktionen wurden ausgesprochen. Die Hälfte davon entfiel auf Suchtmittel wie THC oder Kokain. Etwas höher fiel die Zahl der Versäumnisse aus. 464 Sportler versäumten einen Test oder verstießen gegen die Meldepflicht. Zwei Olympische Spiele, die andauernde Corona-Pandemie. Es war erneut kein leichtes Jahr für die NADA. Nun stellt der Krieg in der Ukraine die Agentur vor neue Herausforderungen. Die NADA hat die Betreuung geflüchteter ukrainischer Athleten übernommen, die in Deutschland trainieren.
Gegen Hassnachrichten im Sport. So heißt ein Projekt, das der Europarat heute in Straßburg mit einer großen Konferenz begonnen hat. In einer europaweiten Zusammenarbeit soll Beleidigungen, Rassismus, Homophobie und Sexismus in den Medien begegnet werden. Andrea Schütke berichtet.
Die ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb hat Hassbotschaften am eigenen Leib erfahren.
If you're a referee, probably in any sport, you are a target.
Als Schiedsrichter bist du ein Ziel, so Steinhaus auf der Konferenz. Und als Frau habe sie das noch einmal besonders zu spüren bekommen. Auf Details ging die UEFA-Botschafterin nicht ein, erklärte aber, sie habe viele negative Erfahrungen mit Hassbotschaften gemacht, sowohl in den Stadien als auch in Zeitungen und online. Deshalb habe sie es zum Beispiel vermieden, nach Spielen in die sozialen Medien zu schauen.
All this abuse you have to tackle They make real scars. It hurts.
Dieser Missbrauch hinterlasse Spuren und tue weh, so Steinhaus. Aber es passiere etwas. Große Turniere wie etwa die Frauenfußball-EM im Sommer in England würden überwacht. Verfasser von Hassbotschaften gesucht und wenn sie aufgespürt würden, bestraft.
Ein Bericht von Andrea Schültke. Der Präsident des FC Liverpool, Tom Werner, hat von der französischen Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra eine Entschuldigung verlangt für ihre Aussage, gefälschte Tickets und eine mangelhafte Organisation des Clubs mit den mitgereisten Anhängern seien verantwortlich für das Zutrittschaos zum Stadion am Samstag beim Champions-League-Finale. Die Entschuldigung erwarte er im Namen aller Fans, die diesen Albtraum erlebt hätten, schrieb der Clubchef in einem Brief an die Ministerin, der vom Liverpool Echo veröffentlicht wurde. Ihre Äußerungen seien unverantwortlich, unprofessionell und respektlos gegenüber den tausenden Fans, die körperlich und emotional Schaden genommen hätten, so Werner. Nach Erkenntnissen der französischen Regierung hat ein gewaltiger Betrug mit Eintrittskarten zu den Schwierigkeiten geführt. Die Europäische Fußballunion kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. Und das war Sport aktuell mit Jessica Sturmberg.